SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Tobi, es wird grau und kalt draußen, der Winter steht vor der Tür, klopft mächtig an, Väterchen Frost, und mir wird schon ganz bang, wenn ich die Heizungsrechnung vor mir sehe. Aber nicht nur das, Heizen ist auch nicht gut fürs Klima, vor allen Dingen, wenn man die Tür auflässt.
Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass dir die Energierechnung schon Angst macht. Ich denke da immer gar nicht dran. Irgendwann kommt die Liebe zum Monat nicht immer abgebucht. Aber
du denkst nur ans Klima.
Ich denke nur ans Klima, genau. Warum wollen wir über Heizen reden? Und was ist eigentlich das Problem? Heizen sorgt für recht viel CO2. Man kann das so ungefähr einordnen. Bei jedem von uns, beim Durchschnittsbürger in Deutschland, sind das 1,75 Tonnen. Das ist etwas mehr sogar als die Mobilität. Also die Flugreisen jetzt mal raus, aber unsere tägliche Autofahrt, unsere Fahrt mit Bahn, Bus und Co., das sind 1,61 Tonnen. Ich finde, ehrlich gesagt, war mir jetzt nicht bewusst, dass es dann doch so viel ist. Und
du fährst nicht immer, aber deine Heizung läuft immer.
Das ist richtig. Mhm. Und wenn man das mal auf unseren Haushalt runterbricht, also da, wo wir wohnen, sind das ungefähr 70% unseres Energieverbrauchs. Das geht aufs Heizen drauf, auf die Raumwärme, und 14% für Warmwasser, sagt das Statistische Bundesamt.
Das zum Thema, wir drehen mal eine Energiesparlampe rein. Ne? Mhm. Also zu Hause, das ist auch wichtig, habe ich auch überall. Aber die Heizung, die macht's aus, die macht den Unterschied. Also das ist schon der Boller schlechthin. Ob sie nun mir gehört im Einfamilienhaus oder ob sie im Keller steht, im Miethaus, spielt keine Rolle. Da geht die Energie hin und da kommt das Klimagas raus.
Ich habe ja gedacht, ja komm, die Heizungen werden so langsam modernisiert. Hier bei mir im Mietshaus klatscht man auch gerade eine Energiedämmung aufs Dach drauf. Eigentlich müsste ja der Energieverbrauch nach unten gehen, aber der Energieverbrauch pro Kopf, fand ich super interessant, ist nur sehr leicht gesunken. Denn wir haben zwar effizientere Heizsysteme und wir sanieren energetisch, aber der Bedarf an Wohnfläche pro Kopf, der nimmt zu, die zum Beispiel Ein-Personen-Haushalte. Also wir haben doch hier schon wieder unser Lieblingswort, der Rebound. Effekt. Wir werden effizienter, brauchen aber mehr Wohnfläche.
Ja, brauchen mehr Wohnfläche und brauchen damit gleich viel Heizung. Tatsächlich tut sich da nichts und das ist ziemlich dramatisch, weil das eben der dicke Brocken zu Hause ist. Und die Bundesregierung hat jetzt gerade dieses Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Das ist das, früher hieß das Energieeinsparverordnung. Da gibt es schon eine ganze Latte von. Und was hat es gebracht? Du sagst es, null. Wir haben die Standards irgendwie ständig erhöht, aber sie sind im Endeffekt immer noch so lasch, dass gerade gar nichts bei rauskommt. Und witzigerweise steht auch in diesem neuen Gebäudeenergiegesetz kein Langfristziel drin. Also nicht, wir wollen klimaneutral werden beim Wohnen. Und das ist schon relativ heftig. Und was gebaut wird heutzutage, ist immer noch der Standard, den wir vor 25, 30 Jahren gebaut haben. Das macht einigermaßen traurig, weil Haus sollte eine Weile halten. Also ein Handy schmeißt du weg nach einer gewissen Zeit, aber ein Haus und eine Heizung,
Jetzt frage ich dich aber, ich meine, ich wohne zur Miete, ich bin 30 Jahre alt, von Bauern und Haus kaufen, da bin ich sehr, sehr, sehr weit entfernt und frage mich gerade, warum ist das so? Im Endeffekt gibt es ja ein enormes Einsparpotenzial, wenn ich mein Haus isoliere, wenn ich es effizient baue. Also wenn ich heute bauen würde und ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, würde ich doch versuchen, das Haus so effizient wie möglich zu machen, denn die Einsparpotenziale sind ja, da reden wir ja von 50%, 60%, 70%, 80% im Vergleich zu dem Haus, was ich eben 1980 hingebaut habe.
Ja, also praktisch ist es möglich, ein Null-Energie-Haus zu bauen. Mhm. Sogar Plus-Energiehäuser, also mit ein bisschen Solarkapazität auf dem Dach, kannst du ein Kraftwerk werden, sozusagen. Das ist alles möglich. Das war übrigens schon vor 20 Jahren im Grunde möglich. Es ist nie wirklich zum Durchbruch gekommen, einfach weil die Energiepreise zu niedrig sind, weil Öl und Gas immer noch so billig sind, dass das alles sich nicht rechnet. Und wenn es sich rechnet, dann in 20, 30 Jahren. Und da gehen die meisten Hausbesitzer, die Vermieter und auch die Eigenheimbesitzer nicht mit.
Ja, ich frage mich nämlich aktuell auch, was kann ich jetzt persönlich tun? Wie gesagt, ich wohne zur Miete. Ich habe tatsächlich in jedem Haushalt, wo ich bisher gewohnt habe, immer eine Gastherme gehabt. Die ist halt da, die macht mir warm Wasser und macht den Wohnraum warm. Ich persönlich, ja, muss das halt so hinnehmen, wie das ist.
Ja, da greifen diese alten Dinger, die wir auch im Radio alle naselang mal gemacht haben. Was kannst du da tun? Du kannst zum Beispiel statt halb nackt durch die Wohnung zu laufen, dir einen Wollpulli anziehen. Ja, lach nicht.
Ich weiß, was jetzt kommt. Und ein Grad weniger spart so und so viel an der Energie.
6 bis 7%
ja,
Energie.
Das weiß ich. Ich meine, okay, komm, dann machen wir doch diesen Punkt. Ich habe mir überlegt, was kann jeder Einzelne tun? Ich habe tatsächlich gelesen, dass elektronische Thermostat, also das Ventil an der Heizung, das kann tatsächlich sehr viel Energie einsparen. Man geht so davon aus, dass es 15% sein können, sagt zumindest der Heizspiegel 2015 von CO2 Online, habe ich gelesen. Die Hersteller sprechen sogar von ein bisschen mehr, aber bleiben wir mal bei bis zu 15%, weil einfach im Endeffekt niemand dran denkt, oh, ich gehe jetzt ja zur Arbeit, ich drehe es runter und nachher will ich ja duschen, ich drehe es wieder hoch. Also mit so einer, über Smart Home können wir später reden, aber mit allein diesem Ventil kann ich schon ziemlich viel tun. Das ist so das Einzige, was mir zu Hause einfällt. Und die Dinger kosten zwischen 20 und ja so 35 Euro. Das kann man schon mal investieren, wenn sich's übers Jahr dann rechnet. Und liebe Grüße an meine WG, gleichmäßig heizen. Der erste geht ins Bad, dreht auf 5 auf, es hat eine Mörderhitze, lüftet danach, weil es überall beschlägt, dann macht die Heizung aus. Der nächste kommt und das passiert 3-mal am Tag und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist keine Konstante drin und das treibt dann die Energie nach oben.
Tut es, also die berühmten Dinger wie Stoßlüften, du hast schon gesagt, statt die Fenster gekippt lassen, kann man, muss man alles machen. Aber das hat natürliche Grenzen. Wenn du eben zum Beispiel keinen Einfluss auf die Heizung hast, bist du darauf angewiesen und dann war es das aber auch am Ende des Tages gewesen. Das ist übrigens Teil des Problems, denke ich mal, weil als Mieter bist du immer der, der die Energiekosten ja zahlt. Mhm. Und dem Hauseigentümer kann das oft egal sein. Der sagt, ich müsste investieren in Dämmen, in neues Heizsystem, kostet mein Geld. Vermieter. Und der Mieter spart, nämlich Nebenkosten. Mache ich doch lieber umgekehrt, ich investiere nicht, sacke das Geld ein und der Mieter zahlt über die höheren Nebenkosten dann halt mehr, sein Problem. Und das rächt sich am Wohnungsmarkt in der Tat nicht, weil es sind genug Mieter da, die händeringend suchen.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich wohne auch in 2 Wohnungen. Ich habe noch eine kleine Wohnung an meinem Arbeitsort.
Du wohnst in 2 Wohnungen?
Ja, Moment, in 2 WGs, um das mal runterzubringen, also. In 2 pupskleinen WG-Zimmern. Und da wird auch nichts gemacht. Also Wärmedämmung, es zieht wie Hechtsuppe, sage ich dazu einfach nur. Dementsprechend, ja, dem Vermieter ist das egal. Ich frage mich, die Fördermaßnahmen, die es gibt für eine energetische Sanierung, die ziehen halt auch dann nicht so richtig, oder?
Nee, tun sie nicht. Und das ist eigentlich seit vielen Jahren bekannt. Wir müssten im Bundesdurchschnitt 2% der Wohnungen, der Häuser, energetisch sanieren jedes Jahr. Das ist das Ziel, das die Bundesregierung hat. Die tatsächliche Sanierungsrate ist 1%, also exakt die Hälfte. Und das reicht eben nicht, um irgendwelche Klimaziele zu erreichen. Dabei ist das Dämmen tatsächlich ein super wichtiger Punkt, gerade im Bestand. Also da, wo die vielen Wohnungen schon rumstehen, viele Häuser rumstehen, da gibt's immer Debatten um Architektur und schöne Häuser in den Innenstädten, ich weiß nicht was. Die Wahrheit ist doch, das meiste ist bessere Platte aus dem 50er, 60er, 70er und da kann man Dämmung draufklatschen. Das schadet der Architektur gerade überhaupt nicht, wird trotzdem nicht gemacht.
Ja, ich habe nachgeschaut, wenn ich die Fassade dämme, kann ich bis zu 12% einsparen und das Dach minus 8% sind schon mal 20%. Bei Greenpeace ist die Zahl sogar höher, also wenn ich alles nehme, existierende Gebäude, ich kann 30-50% Heizenergie einsparen. Ja, das ist ein Dilemma, in dem wir sind, weil, naja, es wird halt nicht gemacht. Und dabei brauchen wir diese Wärmedämmung und diese Bauweise, wenn wir in Zukunft unseren CO2-Fußabdruck, was das Heizen angeht, nach unten bringen wollen. Wenn wir mal in die Zukunft denken, wie wir heizen in den nächsten Jahren.
Ja, das ist die, das sind siamesische Zwillinge sozusagen, diese Entwicklung, wo das hin soll. Auf der einen Seite eben den Verbrauch mindern, das heißt nichts anderes als möglichst gut die Wärme drin halten, die man erzeugt. Und auf der anderen Seite ist die Wärmeerzeugung dann. Das geht Hand in Hand, weil bislang ist es so, wenn du eine Gasheizung hast, Gasbrennwertgerät, das ist so der Standard, den wir zu Hause haben. Das war schon modern zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben. Das ist etwas, da hat man früher gesagt, ja, Dämmen ist jetzt nicht der Punkt. Das funktioniert ja. Es ist ja warm.
Und, ja.
Und das ändert sich eben, wenn man ein bisschen auf Energie und CO2 achten will.
Ich habe gelernt, du bist mit einem Brennwertkessel und Gas gar nicht mal so schlecht, was jetzt den CO2-Ausstoß angeht. Genau, Öl, Brennwertkessel ist am schlechtesten tatsächlich. Dann kommen die
Ölbrenner und dann kommt Ölbrennwert.
Genau, und du bist mit Gas gar nicht so schlecht. Fernwärme und Pellets wären noch ein bisschen besser.
Ja, ich glaube, und das erschreckt mich ehrlich gesagt, dass sich eben seit 20, 25 Jahren nichts getan hat am Ende des Tages. Da wird immer noch fröhlich, kräftig Gasbrennwert gebaut, obwohl es natürlich fossile Energien sind. Und das ist keine Lösung für die Zukunft. Da kommen wir ja niemals zu energieneutralen Häusern, wenn wir das weiter einbauen. Es ist sogar so, dass ja nach wie vor Ölheizungen eingebaut werden. Also konkret 40% der Neubauten haben Gasheizung, der Neubauten. Und auch Öl, wie gesagt, wird noch neu gebaut, soll erst 2026 verboten werden, aber auch nur, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Mit anderen Worten, wir bauen fröhlich weiter fossile Energien in die Häuser rein.
Und was machen wir in der Zukunft? Wenn wir nach Dänemark schauen, da sind seit 2013 keine Öl- und Gasheizungen mehr in Neubauten drin und dürfen verbaut werden. Seit 2016 auch eben in Bestandsbauten. Die Dänen haben sehr viel Fernwärme, ca. 60% mit Kraft-Wärme-Kopplung und regenerative Energien. Elektrowärmepumpen ist ein Stichwort in Dänemark. Sie haben sehr viel Windenergie, mit denen sie diese Elektrowärmepumpen bedienen können. Ist Strom der Energieträger der Zukunft?
Also ich glaube schon, wenn man die Kombi richtig denkt, also ordentliche Dämmung, damit der Gesamtverbrauch sinkt, plus Wärmepumpe. Und da glaube ich, ist es nicht in erster Linie eben die Luftwärmepumpe, da muss schon verdammt gut dämmen, damit das funktioniert, sondern es ist, wenn es geht, eben Erdwärme, vielleicht sogar Tieferdwärme, also 100 Meter macht man da.
Erklär mal ganz kurz, wie eine Wärmepumpe funktioniert.
Das ist ziemlich kompliziert, die nutzt Wärmedifferenzen sozusagen. Aber Punkt ist, ich nehme Strom und mache daraus zwischen 2- und 4-mal so viel Wärmeenergie, indem ich Luft ansauge oder aber, was noch besser funktioniert, Wärme ansauge aus der Erde. 100 Meter tief bohrt man da teilweise, da kommen ganz nette Wärmen dann zustande. Und damit kann ich einen Raum heizen. Dann hängt es vom Strommix ab, wie klimafreundlich das Ganze am Ende ist.
Ich habe mich genau deshalb ein bisschen mit der Wärmepumpe beschäftigt. Wenn wir 100% erneuerbaren Strom haben und die Wärmepumpe damit betreiben, ist das echt gut. Sie braucht recht wenig Strom als Antriebsenergie. Sie sind platzsparend, sie braucht keinen Tank, keinen Schornstein, keinen Gasanschluss. Das ist tatsächlich auch vielleicht in der Kombi mit einer Solarthermie eine gute Lösung.
Ja, auch das wird gerne gemacht. Das kann man ja auch jetzt schon machen. Das ist dann zukunftsfähig. Also Solarthermie als Hybridgerät schon mal aufs Dach setzen. Damit kann man dann auch sein Gasbrennwertgerät zum Beispiel ergänzen und aufwerten. Und dann kann man später eine Luftwärmepumpe dazu bauen oder eine Erdwärmepumpe. Und dann ist das durchaus zukunftsfest.
Eine Sache habe ich gelernt, es kommt dann noch auf den Heizkörper an. Denn das Ganze funktioniert am besten mit einer Fußbodenheizung.
Das ist so, habe ich schon, glücklicherweise.
Ein Heizkörper ist ja quasi, naja, ein kleines Teil, was einen großen Raum erwärmen muss. Und deshalb muss ich den unglaublich stark erhitzen. Da brauche ich mindestens 60 Grad, dass das Ding erstmal anfängt zu glühen. Bei einer Fußbodenheizung ist es ungefähr die Hälfte, liegt bei 25 bis 30 Grad.
Du bist ja wirklich schon zum Heizungsbauer geworden, Sanitär.
Hör mir auf.
Sanitärkoch.
Ich baue morgen ein Häusle. Ja. Sanitärkoch, genau.
Nee, aber, die sogenannte Vorlauftemperatur, genau, die ist bei der Fußbodenheizung deutlich niedriger und das ist gut für Wärmepumpen, weil die, wie gesagt, Differenzen nutzen und da ist 60 eben eine starke Differenz zu draußen Temperaturen.
Aber Obacht, Sanitärkoch warnt, es gibt einen Nachteil, wenn ich modern baue. Diese Wärme der Fußbodenheizung speichert sich natürlich in einem dicken Estrich. Und wenn wenn dann im Winter die Sonne reinknallt und ich mache die Fußbodenheizung aus, dann ballert das aber noch sehr, sehr lange nach. Das heißt, das könnte ein Nachteil sein.
Wem sagst du das? Ich habe eine Fußbodenheizung.
Und schwitzt du im Winter manchmal?
Nein. Wir haben insofern ein Hybridsystem, als wir noch einen Kachelofen haben und mit dem puffern. Ansonsten wäre es nämlich zu kalt bei uns. Das ist aber wieder eine Feinstaubproblematik, wobei der Kachelgrundofen als klassische Ofenform kein Problem darstellt. Aber das sind sehr spezielle Dinge. Also die Heizerei, glaube ich, wird auf Strom hinauslaufen. Es wird auf Wärmepumpen hinauslaufen. Das ist das, was du momentan einfach überall gesagt kriegst, wo es um Zukunft geht.
Strom haben wir gesagt, wir brauchen es aber in einer Symbiose mit einer guten Isolierung, einer effizienten Wärmedämmung. Es gibt noch zwei, drei Dinge, über die man reden kann. Was ist mit Pellets, frage ich mich. Aktuell sind die sehr günstig, habe ich gelesen. Liegt aber auch daran, dass sie nicht so krass nachgefragt sind. Es sind ja auch meistens aus Holzabfällen und ich glaube, auch dieser Abfall ist endlich. Und auch da gibt es das Problem, die sollten regional sein. Die dürfen jetzt nicht über die ganze Welt hergekarrt werden. Pellets, nicht so attraktiv?
Also Pellets wurden sehr stark gebaut vor einigen Jahren. Ist irgendwie ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube, das hat mit der Diskussion über Feinstaub zu tun, wobei eine moderne Pelletheizung jetzt nicht die Schleuder ist, die ein Kachelofen oder Kachelofeneinsatz aus Metall ist. Aber da hat der Ruf ein bisschen gelitten, ist auch logistisch nicht ganz einfach. Wir können andere Dinge auch mit Holz machen, ist gut für Blockheizkraftwerke zum Beispiel. Aber ich denke, im Haus, im privaten Haus vor allen Dingen, ist in der Tat die Wärmepumpe jetzt schon das spannendere Thema. Weniger Aufwand, du hast schon gesagt, weniger Platz und. Also da gibt es ein paar simple Vorteile. Was auch noch Diskussionen sind, sind Mini-Blockheizkraftwerke im Haus. Also zum Beispiel Stirling-Motor, mit dem ich, also wo ich Gas verbrenne und Wärme und Strom erzeuge.
Ich lache.
Oder die Brennstoffzelle.
Ja, ich lache gerade beim Blockheizkraftwerk im Haus. Meine Kollegin, als ich mich gerade mit dem Thema beschäftigt habe, hat gemeint, ist das auch auf deinem Zettel? Das ist ein Scheiß.
Warum?
sie meint, das würde sich nicht rechnen. Aber ich habe keine Ahnung, wenn du gerade so darüber referierst.
Das weiß ich nicht, ob sich das wirklich rechnet. Die sind nie der Brüller geworden. Und ich glaube, die Zeit geht drüber, weil wir reden dann wieder über Wasserstoff oder wir reden über Gas. Und das muss alles wieder hergestellt werden. Hatten wir in der letzten Folge schon mal gehabt. Das ist alles von der Effizienz her nicht so wirklich der Brüller. Was ad hoc übrigens noch geht bei den wirklich großen Thema Gasheizung, weil das ist im Gebäudebestand der Hauptenergieträger. Zwei Drittel der Gebäude haben eben Gasheizung. Was man da machen kann, sind Pumpen. Die Umlaufpumpe hat einen immensen Effekt. Die Heizungspumpe einen immensen Effekt. Da ist echt Energiesparpotenzial drin. Das sollte man auf jeden Fall auch noch im Blick haben. Das wollte ich noch gesagt haben.
Genau, Blockheizkraftwerke natürlich auch in groß mit Kraft-Wärme-Kopplung, wenn eine Stadt das zum Beispiel
Fernwärme, ganz doll,
betreibt und eben per Fernwärme die Menschen mit Energie versorgt. Was wir ja übrigens in der letzten Folge gelernt haben, es werden immer mehr Rechenzentren gebaut und es gibt schon Modelle, dass man Rechenzentren fürs Internet, also das muss man gleich mal einordnen, wer die Folge nicht gehört hat, Serverfarmen in Städte baut und die Abluft, die Abwärme der Server einfach nutzt und damit Energie erzeugt. Vielleicht ist das auch ein Modell, auf das wir aufgehen.
Absolut, es gibt auch noch sonstige in der Industrie Wärme, die man vielleicht nutzen könnte. Da ist ganz viel Möglichkeiten da. Ich habe mal auf Island vor langer Zeit das gesehen, die nutzen ja kaskadenförmig ihre Erdwärme. Also da machen die erst Strom mit. Wenn der Dampf noch ganz heiß ist, dann wird damit das Haus geheizt. Da ist die Vorlauftemperatur übrigens auch kein Thema. Also da rasseln 70, 80 Grad in die Heizung. Da kannst du dir die Finger am Heizkörper verbrennen.
Ja.
Und dann wird der Gehweg und der Parkplatz damit noch geheizt. Die haben Heizschlangen auf der Straße, ernsthaft, und schmelzen die Gehwege und die Parkplätze frei. Und wenn du ins Auto einsteigst, ist das schon warm von der Erdwärme.
Ist das sinnvoll?
Nee, die haben so viel davon, dass sie nicht wissen, wohin damit. Das ist dann die Endnutzung sozusagen. Wäre schön, wir hätten das, aber man sieht, mit Erneuerbaren kann man, wenn man genug davon hat, eine ganze Menge anstellen ohne dass das Klima belastet wird. Das ist genau der Punkt. Also Erdwärme wäre auch noch etwas, was durchaus sinnvoll zu nutzen wäre. Da haben die Menschen furchtbar Angst vor. Seit es an der einen oder anderen Stelle mal gerumpelt hat. Weil wenn man die Erde kitzelt mit so einer Bohrung, dann reagiert sie gelegentlich mit heftigen Zuckungen.
Okay, die einzige Frage, die mich quasi gerade noch umtreibt, ist, wenn wir wirklich darauf gehen, dass ein großer Energieträger der Zukunft Strom ist und wir sagen in der letzten Folge, das Internet wird mehr Strom brauchen und wir sagen bei E-Mobility, wir möchten auch unsere Autos laden. Ich habe die Frage schon mal gestellt, aber es wird von Folge zu Folge stromiger, sage ich mal. Wie viel Windräder brauchen wir, Werner, und ist das wirklich realistisch, dass wir diesen Strom dann auch produzieren?
Also das ist eine sehr gute Frage. Wir bauen gerade gar keine Windräder. Mhm. Das heißt keine an Land. Offshore werden gerade wieder ganz viele gebaut. Und das müssen wir vielleicht nochmal getrennt besprechen, wie sich gerade da die Entwicklungen bei der Stromherstellung verschieben. Das geht deutlich Richtung Solar und es geht Richtung Offshore. Irgendwie sieht es gerade so aus, als wollte keiner mehr an Land Windräder ertragen oder zusätzlich bauen. Machen wir an einer anderen Stelle. Der Strom, den wir da brauchen beim Heizen, da wird auch klar, warum Heizen und Dämmen siamesische Zwillinge sind. Wenn wir 20% des Endenergieverbrauchs etwa für Heizen und Warmwasser verbrauchen, dann wird deutlich, wenn du das in Strom denkst, das sind gigantische Mengen. Ja. Und wenn wir nicht gleichzeitig eben dämmen, das heißt dafür sorgen, dass einfach viel, viel weniger Strom gebraucht wird, um die Häuser zu heizen, dann geht die Sache sicherlich schief. Also dämmen, dann Strom.
Das wäre auch jetzt mein Fazit gewesen und das war der Blick in die Zukunft und ehrlich gesagt, bist du optimistisch? Ich bin tatsächlich ein bisschen optimistisch.
Im Grunde kann man da optimistisch sein, weil die Lösungen sind da, das funktioniert, das kann man alles machen, das wird mit der Zeit auch noch besser werden. Da habe ich technisch überhaupt kein Problem. Wo ich ein Problem habe, ist, dass wir die Gesetzgebung halt gerade so lasch wieder unterwegs haben, dass man damit rechnen muss, dass die nächsten 10 Jahre keine wirklich Verbesserung bei Neubauten eintritt. Und bei der Altbausanierung ist die Quote eben nur halb so hoch, wie wir sie bräuchten. Auch das wird sich nicht nachhaltig ändern. Das bedeutet am Ende des Tages, wir könnten, wenn wir wollten, aber wir wollen gerade nicht.
Ja, vielleicht sollte ich doch ein Häusle bauen. Ich frage dich gleich noch nach dem Gespräch, ob du mir ein bisschen Geld leihen kannst.
Nein, und das Problem ist ein anderes. Wenn du ein Häuschen baust, hast du wieder mehr Wohnfläche.
Stimmt, ich bin ja schon effizient.
Ja, du bist eigentlich der effizienteste überhaupt. Also small, tiny house oder WG ist überhaupt das Beste. Da brauchst du dir über Technik keine Gedanken machen.
Ah, fantastisch. Dann gehe ich jetzt ganz befreit in diesen Tag.
Ja, und wenn gar nichts hilft, hilft kuscheln.
Werner, ich komme vorbei. Bis dann.
Tschüss.